SRF 2 Kultur.
Kennen Sie das? Sie gehen durch den Alltag, tun alles, was das Leben fordert, doch in Ihrem Kopf drehen die Gedanken sich und Ihre Runden drehen sie unendlich. Sie sind gefangen in einer Endlosschlaufe der Gedanken und nichts Sinnvolles kommt dabei raus. Wie fruchtlos solche Grübeleien sind, ist uns ja meistens klar, aber solches Grübeln oder, wie die Fachleute sagen, Ruminieren, das bringt nicht nur keine Lösung des konkreten Problems, es kann sogar auch zu Depressionen führen. Woher das Grübeln kommt und was man dagegen tun könnte, darum geht's jetzt in der Perspektivensendung von Katharina Kilchenmann.
Oh, nein. Los, aufstehen, los. Wo ist denn? Oh, wer hat denn wieder? Wieso finde ich die nie? Mein Gott, ich muss ja noch diese Mail schreiben. Wann soll ich das denn machen? Immer diese Mails. Wann? Los jetzt, duschen. Wenn der mir heute wieder so vorbeikommt, immer so pseudofreundlich. Der interessiert sich doch nur für sich. Der sieht und hört nichts anderes als sich. Ich kann die nicht haben, diese Typen. Scheißfreundlich, immer alles picobello. Aber nur an sich interessiert, nur an sich. Wo hat sie denn wieder? Immer rumstolzieren wie ein Pfau. Hallali, da bin ich. Und die Frauen fallen auch noch drauf rein. Ausgerechnet Sabine. Sie lacht ihn die ganze Zeit an, die ganze Zeit. Was findet sie an dem? So ein Gag. Fahr doch endlich, bitte. Schlafen sollte man nur im Bett. Immer diese aufgeblasenen Typen. Immer schick, immer erfolgreich, aber hohl. Fahr doch. Also wenn der heute wieder mit seiner Scheißfreundlichkeit kommt, dann... Ich hab so satt dein Getue. Sei einmal ehrlich und sag, dass du dich einen Scheiß um deine Mitarbeiter interessierst. Oh, wo hab ich denn jetzt? Fahr doch endlich!
Herr M. ist erst seit einer knappen Stunde wach. Doch in seinen Gedanken hat er schon vieles durchgespielt. Vor allem der Konflikt mit seinem Chef lässt ihm keine Ruhe. In immer neuen Varianten denkt er darüber nach, was der Vorgesetzte sagt und tut. Unter der Dusche, beim Frühstück und auf der Autofahrt sieht er die Situationen vor sich, spricht mit dem Chef im inneren Monolog, ist mal wütend, mal kämpferisch oder auch voller Selbstmitleid und Verzweiflung. Niemand kann erkennen, an was für inneren Abgründen Herr M. manchmal steht. Ganz normal spricht er mit den Kollegen, lacht, telefoniert, trinkt Kaffee und grübelt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Tage, Wochen, Jahre lang. Die Geschichte von Herrn M. ist zwar frei erfunden, doch sein grüblerisches Verhalten ist weit verbreitet. Die meisten von uns grübeln ab und zu, wenn sie ein Problem haben. Manchmal wird daraus jedoch eine Gewohnheit, die außer Kontrolle gerät. Und das pausenlose Gedankendrehen führt zu Konzentrationsstörungen und depressiven Verstimmungen. Christine Kühner ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie. Sie befasst sich am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim mit dem Zusammenhang von Grübeln und Depression. Was versteht sie denn unter Grübeln?
Also Grübeln, das ist so ein wiederkehrendes Denken eigentlich, negatives Denken, wenn man sich über Probleme jetzt Gedanken macht und immer wieder quasi sich im Kreise dreht. Das ist eigentlich das, was das Grübeln ausmacht.
Anders als das Grübeln im Kreis wäre, über ein Problem nachzudenken. Das sei nicht per se problematisch, sagt Kühner.
Also, dass Menschen über Probleme nachdenken oder sich Sorgen machen, das ist ganz normal. Ist auch wichtig, dass wir das tun. Aber unter diesem ruminativen Grübeln, das Rumination kommt ursprünglich eigentlich aus dem Veterinärbereich, die wiederkäuenden Tiere, die gemeint sind, bei denen ist es durchaus angebracht und funktional. Aber wenn man sich das auf einer mentalen, auf einer gedanklichen Ebene vorstellt, dann ist es eben ein immer wieder Wiederkäuen von negativen Gedanken. Warum ist es so? Warum ist mir das widerfahren? Was bedeutet das, wenn ich mich so schlecht fühle? Also es sind Gedanken, die drehen sich im Kreise und kommen eigentlich nicht zu einer konstruktiven Lösung.
Dass das menschliche Hirn sich auf Negatives und Bedrohliches fokussiere, habe seine Gründe in der Evolution. Für unsere Vorfahren war es überlebenswichtig, Gefahren zu erkennen, Raubtiere zu wittern und giftige Pflanzen oder gefährliches Gelände zu vermeiden. Doch heute kommen uns die alten Gehirnstrukturen oft in den Weg und führen zu Negativspiralen. Christine Kühner ist in ihrer Arbeit auf unterschiedliche Ursachen gekommen, warum Menschen grübeln oder ruminieren, ihre Gedanken immer wieder hervorholen und wiederkäuen.
Es gibt zum Beispiel Menschen, die wollen alles richtig machen, die sind perfektionistisch, haben Angst, einen Fehler zu begehen. Und für die ist es ganz, ganz wichtig, ganz viel nachzudenken, was könnte ich tun. Da hängt oft auch die Illusion mit zusammen, es gibt eine richtige Lösung und auf die muss ich kommen. Und das kann in solche Grübelprozesse münden. Wenn so ein grüblerischer Umgang dann mit Problemen erfolgt und immer wieder erfolgt, dann kann es tatsächlich aber auch dazu kommen, dass diese Menschen denken, das wird übermächtig, dieses Grübeln. Ja, und dann übers Grübeln nachgrübeln, das verstärkt natürlich auch nochmal den Teufelskreis.
Je mehr Raum das Grübeln einnimmt, desto mehr verstärken sich die negativen Emotionen, was besonders bei Menschen mit depressiven Neigungen schwerwiegende Auswirkungen haben kann.
Auch gesunde Menschen grübeln und ruminieren, aber in der Regel finden die eben quasi diesen Ausgang wieder. Und vor allem für gesunde Menschen haben solche Grübelprozesse nicht diese schweren Auswirkungen auf Stimmungsverschlechterung oder so. Und das ist eben genau der Punkt bei Menschen, die zum Beispiel depressiv sind, dass die ihre Gedanken als Tatsachen betrachten, als Wahrheiten sehen. Also zum Beispiel jemand hat irgendwie eine schlechte Leistung gezeigt und sagt dann, ich bin ja ein totaler Versager. Das heißt, er macht verallgemeinerte Aussagen und denkt auch, dieser Gedanke ist wahr. Ja? Und da wird man auch den Betroffenen helfen, mal zu schauen, dass Gedanken Gedanken sind und nicht unbedingt Tatsachen.
Gedanken sind Gedanken und keine Tatsachen. Das klingt einleuchtend, nur leider können auch Gedanken, die jeglicher Realität entbehren, Gefühle und Körperreaktionen auslösen, als ob es Tatsachen wären. Der Körper kann beispielsweise nicht unterscheiden, ob es sich um eine reale oder um eine eingebildete Gefahr handelt. Beide Arten von Gedanken können messbare Reaktionen im Körper auslösen.
Also wir haben festgestellt, dass Ruminieren ihren körperlichen Stresspegel anhebt. Das messen wir über das Stresshormon Cortisol. Also wir sehen, dass die Menschen, die im Alltag verstärkt grübeln, eben eine höhere Cortisolausschüttung über den Tag haben. Was natürlich, wenn das chronisch ist, schädlich für die Gesundheit sein kann.
Inwiefern schadet uns denn der gedankliche Dauerstress?
Also wir wissen, dass es das Gedächtnis negativ auch beeinflusst. Also wir haben Leute im Labor grübeln lassen und andere durften sich ablenken. Und wir haben geschaut, was macht es eigentlich mit den Erinnerungen. Die Leute, die grübeln, also die sozusagen grübeln mussten, weil wir es ihnen so vorgegeben haben, denen sind nachher nur noch negative Dinge aus ihrem Leben eingefallen im Vergleich zu den Leuten, die sich ablenken konnten. Also es macht was mit der Erinnerung auch, es aktiviert Netzwerke, Gedankennetzwerke, wo dann ein negatives Element zum anderen findet.
Und wie wirkt sich Ruminieren auf das Gehirn aus?
Bezüglich der Auswirkungen aufs Gehirn ist natürlich so, dass es Aufmerksamkeit bindet und wir haben dann weniger Kapazität für andere Dinge, die wichtig sind im Moment. Also es ist beeinträchtigt tatsächlich die Aufmerksamkeit und die Konzentration, die wir brauchen, um bestimmte Dinge nachzugehen.
Christine Kühner, die habilitierte Psychologin, betont auch, dass Ruminieren sich auf das sogenannte Ruhenetzwerk im Hirn auswirkt. Das Ruhenetzwerk ist dann aktiv, wenn wir nichts tun. Und das ist wichtig für die Erholung und die Regeneration.
Wir sehen Veränderungen in diesem Ruhenetzwerk, das eigentlich aktiv ist, wenn wir nichts tun, wenn wir keine Aufgaben vor uns haben, wenn wir zum Beispiel Tagträume haben oder wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen. Und wir sehen, dass dieses Netzwerk insofern gestört ist, dass es überaktiv ist. Und man muss sich vorstellen, dieses Netzwerk ist auch dann überaktiv, wenn wir uns eigentlich auf was Äußeres konzentrieren sollten. Und das geht einher mit diesen Konzentrationsstörungen und diese neuronale Veränderung. Da wissen wir jetzt aber nicht, ist es die Ursache oder ist es die Folge eines permanenten und lang andauernden Grübelns. Es bestehen Zusammenhänge, aber wir wissen nicht, was Ursache und was Folge ist.
Grüblerisches Verhalten könne genetische Ursachen haben und gleichzeitig entwickle es sich auch durch Abgucken von Mutter, Vater oder anderen Bezugspersonen. Interessanterweise grübeln Frauen mehr als Männer, weiß Christine Kühner.
Es gibt Untersuchungen aus den 70er, 80er Jahren, die zeigen, dass vor allem Mütter mit ihren Töchtern viel eher solche negativen Dinge besprechen, auch über negative Emotionen sprechen, sodass die Mädchen in ihrer Sicht schon viel besser darauf geschult werden, auf negative Stimmungen und vielleicht grüblerische Gedanken zu achten. Und man findet bei Mädchen ab der Pubertät sehr, sehr häufig Ko-Rumination. Also die ruminieren, die grübeln zusammen. Und diese Ko-Rumination, die ist besonders schlecht für die jungen Mädchen.
Mein Lieblingsgedankendrehen-Thema ist, was ich noch alles tun sollte. Es kann sein, ich habe jetzt frei am Nachmittag, freue mich darauf und dann beginnt es mit, okay, aber das solltest du noch tun, das hast du sowieso schon lange vergessen. Dann hat in 2 Wochen jemand Geburtstag, da könntest du dir auch schon Gedanken machen. Die Spannweite ist sehr groß und das kann dann enden in, ich schaffe das sowieso nicht alles und dann dreht es einfach im Kreis mit, was es auch noch gäbe und weshalb ich es nicht schaffen werde.
Also meine Grübelthemen sind in einer Situation, wo ich mit einer Person in Unstimmigkeit bin. Und dann fange ich an, in mir selbst zu grübeln, wie hätte ich das angehen sollen, dieses Gespräch. Was habe ich falsch gemacht oder hätte anders machen können? Und dann grüble ich, kann ich das anders machen und habe ich Zugriff zu diesem Gedanken, es anders zu machen das nächste Mal.
Also ich nehme ein Beispiel mit meiner Tochter. Wenn wir eine Diskussion hatten und die konnten wir nicht zufriedenstellen im Sinn von, wir können so belassen, erledigen konnte oder wir beide nicht, dann grübeln wir beide, da ticken wir auch sehr ähnlich.
Okay, ich treffe eine Person irgendwo in der Stadt, wir sprechen darüber, ja, sehen wir uns mal wieder, dann, weil ich gerade ehrlich sein will, sage ich, ja, schauen wir mal, ja eher nicht, oder? Und dann reagiert die Person ganz auf ihre eigene Weise und dann sieht man sich nicht mehr und dann denkt man aber extrem lange darüber nach, wie habe ich jetzt die Person behandelt, wie reagiert sie jetzt auf das, hat sie mich jetzt irgendwie falsch verstanden, denkt sie, ich habe etwas gegen sie.
Ich mache das auch nicht absichtlich, weil es ist ja sehr schlimm für mich, wenn dann die Gedanken drehen. Und wenn es dreht, dann ist es ein Selbstläufer.
Wir grübeln heute über das Grübeln nach in Perspektiven auf SRF 2 Kultur. Die 4 Menschen, die Sie eben hörten, machen ein Training in Achtsamkeit. Seit einigen Jahren ist das eine beliebte Praxis, um mit Körperwahrnehmung und Meditation mehr Aufmerksamkeit und Qualität ins Leben zu bringen. Was hält die Mannheimer Forscherin Christine Kühner davon?
Grundsätzlich kann man sagen, diese formalen Achtsamkeitsübungen, die schulen ja auch die Aufmerksamkeit. Und wenn wir davon ausgehen, dass bei depressiven Patienten eben so eine Aufmerksamkeitsstörung vorliegt, dass sie sich nicht so gut lösen können von diesen negativen Inhalten, auch wenn es wichtig wäre, sich auf was Neues wieder zuzuwenden, dann können solche Achtsamkeitsübungen dazu verhelfen, das Gehirn darin zu trainieren, wieder aufmerksamer zu sein.
Auch der Diplompsychologe Stefan Grünewald hat sich mit dem Grübeln befasst. Er ist Mitbegründer des Rheingold-Instituts in Köln und Autor des Buches «Die erschöpfte Gesellschaft». In vielen Gesprächen mit Menschen mit Depressionen über ihre Nöte und ihr Gedankenkarussell hat er eine Gemeinsamkeit entdeckt.
Alle hatten ungeheure Ansprüche an sich, an das Leben, Fantasien, was aus ihnen werden sollten. Und bei allen Probanden haben wir gemerkt, es gab einen biografischen Umbruchpunkt, sei es, dass man in eine Krise geraten ist, dass man krank geworden ist, dass man einen Verlust erlitten hat. Manchmal waren es auch nur Banalitäten, wo diese hehren Ansprüche beinahe zusammengebrochen wären. Man war mit einer Realität konfrontiert, die alles andere als großartig war.
Durch einen tragischen Umbruch oder ein scheinbar unspektakuläres Ereignis kann das Bild von sich selber ins Wanken geraten. Und an dieser Stelle, sagt Stefan Grünewald, setzt oft ein unbewusster Bearbeitungsprozess ein.
Man hätte jetzt an dieser Stelle seine Größenfantasien relativieren können. Man hätte in einen Zustand des Trauerns einsteigen können. Man hätte seine Lebenspläne runterkochen können. All das wurde nicht gemacht. Man hat in einer unbewussten Logik seine größten Ansprüche konserviert, sie aber aus der Realität quasi herausgenommen.
Grübeln wir also, weil wir unsere Erwartungen an uns selber nicht relativieren wollen oder können? Ja, sagt Stefan Grünewald.
Und das Grübeln war ein Versuch, sich einerseits stillzulegen, in eine besinnungsvolle oder grübelvolle Unbetriebsamkeit zu geraten. Aber im Grübeln wurde immer wieder im Grunde genommen dieser Anspruch auf Größe aufrechterhalten. Es wurden immer wieder Schuldige gesucht, andere oder selber. Aber wenn es Schuldige gibt, hat man den Anspruch, irgendwann kann man dieses Unrecht aus der Welt tilgen und man gerät wieder in die angestammte Position, die doch viel herrlicher und größer ist.
Wer im Grübeln immer wieder die Schuld bei den anderen findet und sich festklammert an den größten Fantasien, kann sich in große Not bringen, meint der Psychologe, manchmal mit dramatischen Folgen.
Depression hängt auch mit einer Unfähigkeit zu trauern zusammen, mit einer unbewussten Nichtbereitschaft, bestimmte Ansprüche an das Leben herunter zu relativieren. Und letztendlich, das ist sag mal die tragikomische Wucht des Seelischen, ist manchmal der Suizid der letzte Versuch, den eigenen Anspruch aufrechtzuerhalten und ihn halt nicht relativieren zu müssen.
Es können absolute Nichtigkeiten sein, die einen Menschen aus dem Tritt bringen, meint Stefan Grünewald und macht ein Beispiel.
Wir haben einen Angestellten, der eigentlich Jahre erfolgreich im Büro war. Aber er hatte den Anspruch im Grunde genommen, dass er in dem Büro ganz anders Karriere machen sollte. Und dann sollte er für den Chef ein paar Seiten kopieren. Und er hat die Seiten kopiert und der Chef hat gesagt, warum hast du das nicht alles auf eine Seite kopiert? Dann hätten wir doch 2 Blatt sparen können. Diese kleine Kritik hat ihn in eine Depression gestürzt. Und er hatte in dem Moment das Gefühl, all das, was er sich erträumt hatte, ist auf einmal in Frage gestellt. Jetzt hätte er natürlich mit dem Chef reden können, sagen, was stellst du dich an? Das kostet doch viel mehr Zeit. Oder er hätte überlegen können, sind meine Träume überhaupt berechtigt? Wenn ich zum Kopieren geschickt werde, sieht mein Chef mich nicht ganz anders. Aber all das trat nicht ein. Man biss sich, sagen wir mal, in der eigenen Kränkung fest.
Und aus dieser Kränkung heraus fing der Büroangestellte an zu grübeln.
Ja, das Grübeln ist ja erstmal ein Versuch, sich aus der Welt zu verabschieden. Ich drehe mich nur noch um mich, um meine Kränkungen, um meine Fantasien, um diese blöde Welt. Und das Grübeln hat von daher eine Verwandtschaft mit dem Tagtraum. Wenn wir tagträumen, dann schwelgen wir in Größenfantasien. Dann schießen wir die Nationalelf zum Sieg, dann bezirzen wir die Frauen oder die Männer, dann sind wir der Klassenprimus oder was auch immer. Das heißt, der Tagtraum eröffnet einen Schonraum der Fantasie. Das macht das Grübeln in einem negativen Sinne auch. Das Grübeln dreht sich fest, aber in dieser Stilllegung tasten wir nicht unsere grundsätzlichen Ansprüche an.
Grünewald vergleicht das Grübeln mit dem Drehen im Hamsterrad.
Also die motorische Umsetzung des Grübeln ist das Hamsterrad, in das wir einsteigen. Wir sind in den immer gleichen Drehungen. Wir sind zwar betriebsam, wir können Erfolge aufweisen, aber wir merken, unser Leben ändert sich nicht. Wer im Hamsterrad ist, hat Erwartungssicherheit. Er muss sich nicht mit Unvertrautem auseinandersetzen. Er wird nicht konfrontiert mit seinen Ängsten und ungelösten Problemen.
Grübeln verhindert, dass wir uns mit der Welt real auseinandersetzen, beschreibt Stefan Grünewald.
Und darum ist es so schwer, vom Grübeln loszukommen, weil im Grübeln wird immer dieses Wenn und das ist doch möglich und welche Macht der Welt hat mir übel mitgespielt. Aber es geht immer darum, dass wir in diesen Umdrehungen daran festhalten, was eigentlich aus uns werden könnte. Wir ersparen uns die Realitätsprobe, die eigentlich uns immer in einem gewissen Sinne zurechtstutzt.
Zurechtstutzt auf das, was wir sind und auf das, was uns lebendig macht?
Das ist das Leben, klar. Das Leben ist nie so ideal, wie wir es erträumen, aber es ist voller Saft und Kraft.
Sie sich von der eigenen Großartigkeit verabschieden und die Erwartungen an sich und an die anderen relativieren. Klingt nach bitterer Medizin und nicht nach trendiger Selbstoptimierung in Bestzeit. Anna Gamma ist promovierte Psychologin und Zen-Meisterin. Bekannt wurde sie als Dozentin am Lassalle-Institut in Bad Schönbrunn. Heute leitet sie das Institut Zen und Leadership in Luzern. Unzählige Stunden saß sie auf dem Meditationskissen, atmete aufmerksam und schulte ihre Wahrnehmung. Geht denn beim Sitzen, Schweigen und Meditieren das Grübeln nicht erst so richtig los?
Das ist eine interessante Frage. Ich muss da weit zurückgehen. Es ist vielleicht auch die Frage, was heißt denn eigentlich Grübeln? Es gibt eine Form des Grübelns, ich glaube, das ist einfach ganz menschlich, wo die Automatismen, wenn wir versuchen, still zu werden, merken wir, wie so Automatismen laufen, wo wir automatisch denken. Und dann gibt das Grübeln eine emotionale Besetzung dieser automatischen Gedanken. Also ich gerate ins Grübeln, wenn es um Entscheidungen geht. Und das Beste ist dann setze ich mich auf das Meditationskissen. Und dann grübelt es dann weiter, bis es dann irgendwann still wird. Und dann kommt eine Antwort aus der Tiefe, wo ich dann weiß, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Und dann hört das Grübeln bei mir auf.
Auch sie als Zen-Meisterin grüble manchmal, gibt Anna Gamma unumwunden zu. Sie erzählt von der Zeit, als sie mit ihrem Institut umziehen musste.
Wir sind in ein Neubauprojekt eingestiegen und haben einen Teil gemietet im Rohbau. Und da hieß es, wie sieht die Innenarchitektur aus? Und da war ich ganz arg mit dabei beschäftigt. Und also, welche Farbe haben die Schränke? Was für Holz oder wie ist der Boden? Und wie werden die Wände gemalt? Und also, das war eine Zeit, wo ich gedacht habe, mein Gott, was ist denn jetzt mit mir los? Ich meditiere schon bald 40 Jahre. Und das redet und denkt in meinem Kopf, wie wenn ich noch überhaupt keine Meditationspraxis hätte. Bis ich dann kapiert habe, das ist ganz gut. Und ich habe es dann einfach auch ausgeharrt und habe gedacht, jetzt redet es einfach so in mir und es redet immer wieder nahe, wie im Kreis, wie in einem Karussell. Ich warte, bis es still wird. Und das habe ich natürlich schon viel geübt.
Meditation als spirituelle Praxis, um dem Grübeln ein Schnippchen zu schlagen. Aber was tut sie, wenn der Gedankenfluss beim Sitzen einfach nicht abreißen will?
Obwohl ich mich ganz oft und regelmäßig auf Sitzkissen setze, bin ich eigentlich ein Bewegungstyp. Dann gehe ich oft auch laufen. Ich gehe so lang laufen, bis es ruhig geworden ist in mir. Also das Gehen, die Körperbewegung hilft auch, dass etwas in mir zur Ruhe kommt. Und wenn ich dann lang gehe, ist es sowieso so, dass der Kopf langsam sich ausschaltet und es ist einfach nur Atmen und Gehen. Und das ist wunderbar.
Gehen, um die Gedanken hinter sich zu lassen. Diese Erfahrung machen auch viele beim Pilgern, sei es nun auf dem beliebten Jakobsweg oder anderswo. Anna Gamma kennt jedoch noch eine andere Praxis.
Ich bin auch Christin und da kenne ich eine sehr schöne Form, die man in der buddhistischen Tradition nicht so kennt. Ich bin katholisch. Und wenn ich so in Gedanken verfangen bin, wenn ich in Konflikten bin mit Menschen, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich in eine Liturgie gehe und mich und diesen Menschen auf den Altar lege und bitte darum, dass das mit transformiert wird. Und das finde ich etwas unglaublich Entlastendes. Man kann es natürlich aus der Psychologie sagen, das ist eine wunderbare Technik der Disidentifikation. Aber es ist einfach noch mehr, weil man es sozusagen dem Numinosen übergibt und vertraut, dass da was geschieht. Und das finde ich ganz schön.
Und wie genau macht sie das? Sich und das Problem auf den Altar legen?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich lege mich natürlich nicht physisch auf den Altar, aber ich erinnere mich dann an diese konflikthafte Auseinandersetzung und imaginiere das einfach in einem inneren Bild, dass ich das auf den Altar lege. Dann kenne ich natürlich auch noch etwas ganz anderes, dass ich das vielleicht auch mal auf einen Zettel schreibe und dann in der Nähe von einem Gewässer gehe und das verbrenne und es übergebe dem ganzen Universum. Und dann spüre ich jedes Mal, dass etwas ruhiger wird in mir.
Statt zu grübeln also, das Problem abgeben. Etwas Größerem übergeben, das ist der Rat von Anna Gamma.
Ja, wenn wir am Grübeln sind, dann sind wir angehaftet
an ein Thema, an einen Menschen, an uns selber, an eine Geschichte. Und wir haben diesen Teil nicht verbunden mit dem Strom des Lebens. Und der Strom des Lebens heißt immer Wandlung. Wir sind abgeschnitten dann von diesem transformatorischen Prozess, der überhaupt immer läuft. Und wenn man das hingibt auf den Altar oder dem Universum wieder gibt, dann schließt man sich innerlich an mit diesem Werdeprozess. Man setzt wie einen Samen, der dann vielleicht mal aufgeht.
Keiner will sie. Alle haben wir sie. Probleme. Ist das vielleicht auch ein Glück?
Was ich über die Begleitung von Menschen erfahren habe, diejenigen, die einfach so smooth, ohne große Schwierigkeiten durchs Leben gehen, dass die auch wie Ecken und Kanten nicht klar entwickeln oder auch nicht so sehr ein gutes Gespür bekommen, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Der entscheidende Punkt ist aber nicht, ich gehe jetzt und lass mich verletzen, sondern dass ich lerne, nicht Opfer zu sein, sondern an allem, was mir da begegnet, zu wachsen. Man kann in jeder Situation etwas lernen, sodass ich sozusagen Entscheider bin für mein Leben. Ich meine, große und kleine Verletzungen tragen wir mit aus unserer eigenen Lebensgeschichte. Und die Frage ist, packe ich die irgendwie unter den Tisch oder ich nehme sie hervor, gucke sie an und frage mich, was hat das für einen Sinn? Was will mir das sagen? Und da kann man sich sogar irgendwie wie trainieren, sodass man gar nicht so lange mehr in diesen schrecklichen Gefühlen stecken bleibt, sondern versteht, was steht jetzt an?
Sich trainieren, aus dem Grübeln auszusteigen, um nicht als Opfer das Leben zu erdulden, sondern sich als Teil von etwas Größerem wertzuschätzen? Auch die Wissenschaftlerin Christine Kühner vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim sieht in der Spiritualität einen möglichen Ausweg aus der Grübelei.
Wir wissen, dass Spiritualität sehr positive Effekte haben kann auf die psychische Gesundheit ganz allgemein. Wenn Spiritualität bedeutet, dass es so eine Verbundenheit gibt mit einem größeren Ganzen, dass es auf jeden Fall hilfreich und heilsam sein kann. Und das heißt ja auch immer die Verbundenheit, also es hat eine hohe soziale Komponente auch. Also ich bin verbunden mit der Welt, mit der Natur, mit anderen Menschen und stehe in einem größeren Sinnzusammenhang. Und natürlich kann das auch wegführen von einem so selbstbezogenen Grübeln und Hadern vielleicht mit sich selbst. Und ich denke, dass diese soziale Dimension der Spiritualität eben auch ein Wirkfaktor ist, der zur psychischen Gesundheit beiträgt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.